Elon Musk, der hat ein Vermögen von umgerechnet 418 Milliarden Euro. Damit könnte er fast ein Jahr lang Deutschland durchfüttern.
Dass Geld ein Angriff auf den Charakter ist, das ist zweifelsohne wahr.
NDR 2 Spezial mit Jessica Liedtke. Musk, Zuckerberg und Co. Wie ticken Superreiche?
Das wollen wir heute herausfinden, denn die Superreichen wie Tech-Milliardär Musk, die sind gerade überall zu sehen. Ich habe gleich einen Vermögensforscher zu Gast, der mit hunderten Superreichen gesprochen hat und eine ziemlich gute Ahnung davon hat, ob es wirklich das Geld ist, was diese Menschen antreibt. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört NDR 2. Es geht jetzt um Superreiche, um Menschen, die nicht nur viele Millionen Euro oder Dollar auf dem Konto haben, sondern sogar mehrere Milliarden. Marco Schleicher aus dem NDR 2-Team ist bei mir. Du hast dazu recherchiert. Ab wann genau gilt man denn eigentlich als superreich?
Da gibt es unterschiedliche Definitionen, über die man schon etwas staunen kann zum Teil. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung meint, schon ein Jahreseinkommen von 150.000 Euro zähle zu den Top-Einkommen in Deutschland. Und damit gehöre man zu den oberen 1%, also zu den reichsten in Deutschland. Es gibt noch weitere Definitionen, aber unter Vermögensforschern oder Beratungsfirmen hat sich allerdings durchgesetzt, ab 30 Millionen Dollar auf dem Konto giltst du als superreich, ultrareich. Wer über 100 Millionen zur Verfügung hat. Allein in Deutschland sind das immerhin knapp 3000 Menschen. Laut der Hilfsorganisation Oxfam gibt es in Deutschland momentan 130 Milliardäre, Tendenz steigend, auch weltweit.
Welche Menschen sind das eigentlich?
Nach dem Forbes Magazine ist der reichste Deutsche momentan der Hamburger Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne. Der ist zum Beispiel auch am Hamburger SV beteiligt oder der Lufthansa. Sein Vermögen wird auf 36 Milliarden Euro geschätzt. Nur mal, um die Dimension zu begreifen, das ist fast so viel wie der Jahreshaushalt von Niedersachsen oder von Hamburg.
Oh mein Gott.
Ja, auf Platz 2 im Ranking ist übrigens die Familie Würth, die für die Dübel bekannt ist.
Also tatsächlich die Dübel, die Dinger, die man in die Wand macht, um ein Regal aufzuhängen. Also.
Genau die meine ich. Okay. Die hat nämlich mehr als 34 Milliarden Euro. Ganz vorne mit dabei ist aber auch Stefan Quandt, Großunternehmer und Großaktionär bei BMW. Und zu den reichsten Deutschen zählt auch die Familie Albrecht, Miteigentümer von Aldi Süd. Kommen wir mal zu den reichsten Menschen der Welt. Die Namen, die dürften ja viele von uns kennen. Elon Musk, der hat ein Vermögen von umgerechnet 418 Milliarden Euro. Damit könnte er fast ein Jahr lang Deutschland durchfüttern, also alle Staatsausgaben bewältigen. In den Top 10 der reichsten Menschen der Welt ist auch Amazon-Gründer Jeff Bezos, Facebook-Chef Zuckerberg und der frühere Vorstandschef von Microsoft, Steve Ballmer.
Einer, der sich wie kaum ein anderer mit diesen Superreichen auskennt, ist Thomas Druyen. Er ist Vermögensforscher an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Herzlich willkommen.
Grüß dich, Jessica.
Du hast mit hunderten Reichen gesprochen, mit Superreichen, also auch mit Menschen mit einem Vermögen von rund 30 Millionen Dollar, wahrscheinlich auch noch darüber. Auch mit Elon Musk?
Persönlich nicht, aber Leute aus seinem Umfeld und einige, die zumindest die Hälfte seines Vermögens haben, heißt an die 200 Milliarden.
Alles klar, ja, ordentliche Summe, die man sich kaum vorstellen kann. Bei deiner Forschung geht's unter anderem auch darum herauszufinden, was viel Geld, so viel Geld mit Menschen eigentlich macht. Ich kenne da ein Sprichwort, das heißt, Geld verdirbt den Charakter. Stimmt das?
Jede Form von Generalisierung ist falsch und unfair. Das Geld nach 30 Jahren Vermögensforschung und Vermögenspsychologie ein Angriff auf den Charakter ist, das ist zweifelsohne wahr. Ja, aber so würde ich es formulieren, ja, weil man hat ja noch eine Möglichkeit der Mitbestimmung, ja, wie man mit Geld umgeht und wie man zu dem Geld gekommen ist. Insofern ist es eine Herausforderung, die wir uns normale Menschen natürlich nicht vorstellen können.
Ich verstehe schon, wir wollen nicht zu sehr verallgemeinern, aber dennoch vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten, die sich in deiner Forschung herauskristallisiert haben. Wie muss man vielleicht ticken, um überhaupt so reich zu werden?
Also es gibt jetzt kein Gehirn, was in gewisser Weise tickt und dann reich wird, sondern es ist umgekehrt. Der Mensch hat eine Faszination für irgendein Thema und je intrinsischer, je disziplinierter, je wahnwitziger in Anführungszeichen er damit umgeht, umso mehr wird er damit erreichen. ob es mit Schrauben zu tun hat, ja, ob es mit der Herstellung eines Start-ups, einer Plattform, eines Plattformunternehmens zusammenhängt, das ist nicht generalisierbar. Was ich aber bei allen gesehen habe, die wir interviewt haben, und das waren ja in aller Welt, kann man sagen, Hunderte, es gibt eine unglaubliche Obsession für das Thema. Man muss was unternehmen wollen und man muss Nutzen stiften. Mit dem Vorsatz, ich möchte reich werden, ist keiner wirklich reich geworden. Vielleicht hat man damit ein paar Millionen bekommen, aber reich sein ist das Ergebnis von etwas und nicht umgekehrt.
Okay, es klappt also nicht so einfach. Du hast es eben schon angedeutet. Es macht aber durchaus was mit einem, das viele Geld. Was hast du denn da beobachtet? Inwiefern verändert man sich dadurch?
Ja, da sind wir wieder bei dem Angriff. Man verändert sich unter Umständen total, aber im Rahmen des vorhandenen Charakters, im Rahmen der vorhandenen Sozialisation, der Kultur, aus der man kommt. Ja, es ist eine komplexe Wissenschaft, aber wir betrachten als normale Bürgerinnen und Bürger das Thema immer emotional und teilweise natürlich auch als ungerecht. Ja, weil wenn man platt hört, mein Gott, der hat eine Milliarde. Ja, und da sind so viele Arme, das ist ja furchterregend.
Der muss ein A-Loch sein, sozusagen.
Ganz genau. Mhm. Ja, ist eine emotionale Zwangsläufigkeit. Ja. Nur so kurz springen darf man nicht, weil auf der anderen Seite, ohne dass ich jetzt irgendjemand, ich bin Wissenschaftler, also ich bemühe mich um Objektivität, man muss natürlich auch sehen, die Person, die wir jetzt als superreich bezeichnen, für wie viele Arbeitsplätze steht die? Ja?
Können wir auf jeden Fall alles gleich nochmal aufdröseln, aber du hast ja trotzdem gesagt, es gibt eine Veränderung. Kann man die dann irgendwie zusammenfassen oder runterbrechen?
Ja, aber auch nur an Beispiel.
Ja, hast du ein Beispiel für uns?
Ja, ganz einfach. Wenn ich mein Startup mit 20 Quadratmetern begonnen habe und ich habe plötzlich Hunderttausende zur Verfügung, werde ich wahrscheinlich die Wohnung vergrößern. Ja, irgendwann fliege ich nicht mehr Economy, sondern Business. Aber nicht, um eitel zu sein, ja, sondern um später zum Flughafen zu gehen, ja, und früher wegzukommen. Und irgendwann, wenn es sich lohnt, wenn ich 10 Filialen habe oder 100.000 Mitarbeiter in anderen Ländern, dann macht es vielleicht Sinn, sich eine Privatmaschine zu kaufen, weil es sich besser rechnet.
Ja. Ja,
und die kann ich sogar noch vermieten. Die sind ja nicht alle blöd und geben Kohle aus nur für den Luxus. Das ist auch so eine irrige Annahme. Die gibt's auch, aber das sind nicht die großen, die man in den Reichtums- oder in den Milliardärslisten findet. Ja, dahinter stehen ja immer auch Lebenswerke. Ob die jetzt charakterlich in Ordnung sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gesagt. Da muss man sich die Leute einzeln angucken. Aber das ist ein Beispiel und das kann ich auf alles beziehen. Ja, irgendwann kauft man nicht eine Wohnung, sondern man kauft ein Haus, dann kauft man Häuser und so geht's weiter. Ja? Und irgendwann kauft man dann Kunst. Das sind Dinge, die im Laufe der Zeit auch sich fortentwickeln und somit findet auch eine Veränderung statt.
Ja, verstehe. Ein paar Superreiche sind ja gerade sehr präsent. Allen voran Tech-Milliardär Elon Musk. Der ist nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern er ist auch ziemlich weit oben in der Politik angekommen. Musk ist Self-Made-Millionär, besitzt ein Social-Media-Network, baut Autos, fliegt Raketen ins Weltall, will zum Mars. Jetzt mischt er auch noch ganz oben in der US-Politik mit. Was denkst du, treibt diesen Mann an? Geld kann es ja eigentlich nicht sein. Er ist ja schon der Reichste der Welt.
Wenn man der reichste Mann ist, will man wahrscheinlich auch der reichste Mann bleiben. Deshalb kann man sich nicht zur Ruhe setzen, sonst ist man raus aus dem Rennen. Ja, also ausruhen liegt aber auch gar nicht in diesen Typen drin. Die wollen was erreichen. Geld ist dort ein Investment, um die Ziele zu erreichen. Politik ist jetzt ein Investment, damit denen nicht Regularien vor die Füße geworfen werden und die nicht mehr weiter forschen können. Ja, also da geht's wirklich um eine andere Dimension und die hat nur ein Ziel, nämlich nächste Stufe, Weiterentwicklung zum Mars. Daraus eine Industrie machen, Leute zum Mars bringen, zwischen Mars und Erde Ressourcen aus dem All holen, um zum Beispiel unsere Energie viel kostengünstiger zu machen. Größte Problematik für die Leute, deshalb brauchen die Politik, ist natürlich Energie. Solche Computeranlagen brauchen ChatGPT alleine und so weiter, braucht unfassbar Energie, kostet unfassbar viel Geld, ja. Das ist ein Business, da kann ich keine Sekunde schlafen und das tun die auch nicht. Und wenn ich so mit Welt umgehe wie Musk, ja, dann werden, sage ich mal, die irdischen Belanglosigkeiten wie Menschen, in Anführungszeichen, sind uninteressant. Das ist aber jetzt nicht zwingend so eine Arroganz, weil der Musk selber meint, dass er es für die Menschheit tut. Er glaubt, dass er für die Menschheit einer der wichtigsten Personen ist, die wahrscheinlich je geboren worden sind. Und deshalb möchte er, dass die Bürgerinnen und Bürger, die 8 oder 10 Milliarden irgendwann kostenlos Energie bekommen, dass die in selbstfahrenden Autos sind. Er hält sich in dem Sinne aus der Selbstsicht auch für ethisch. Auch derjenige, der Amazon gegründet hat, ja, der sagt, was wollt ihr denn? Ihr könnt heute im Liegen eine halbe Stunde vorher was bestellen. Ja, wir machen euch den größten denkbaren Komfort.
Also das finde ich total spannend. Da muss ich dich mal kurz unterbrechen, weil das kann ich kaum glauben. Das klingt so auf einmal so uneigennützig und wir tun das für das Allgemeinwohl. Ich kann natürlich sehen, wo da jemand visionär unterwegs war, weil jemand Raketen baut oder uns das Bestellleben vereinfacht hat. Und trotzdem, da geht ja auch noch so ganz viel mit. Ich meine zum Beispiel den vermeintlichen Nazi-Gruß von Musk diese Woche oder wenn wir uns den US-Präsidenten, den neuen, angucken, der ja auch milliardenschwer ist, der sich jetzt aus sämtlichen internationalen Abkommen rauslöst. Da frage ich mich jetzt, ist das eine typische Einstellung? Da kommt bei mir hoch dieses, mir gehört die Welt. Ja, ist das etwas, was dir unter Reichen bekannt vorkommt, so ein Verhalten?
Es kommt mir auch unter Nichtreichen bekannt vor. Also das ist, glaube ich, jetzt kein Kriterium. Du hast ein Wort gesagt, das Gefühl, das kommt mir ja, kommt uneigennützig vor.
Ja.
Ja, auch der Trump meint, dass er es für Amerika tut, dass er Amerika schützt, dass in den letzten Jahrzehnten ein Ausverkauf stattgefunden hat, dass Amerika Weltpolizist geworden ist, aber dafür überhaupt nicht bezahlt worden ist. Das ist seine Diktion. Die ist nicht uneigennützig, sondern die ist eigennützig. Das ist aber auch keiner, der das verheimlicht. Also wenn man sowas macht oder wenn man, sag ich mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was wir alle mögen, Klopp, ja. Fußballtrainer, ja, der ist auch eigennützig, aber der versucht das Beste zu erreichen. Und natürlich muss der wahnsinnig viel von sich halten. Und das tun die alle. Ob das hinter den Kulissen so ist, wie viele Psychotherapeuten die haben, kann ich nicht beurteilen. Aber die werden alle auch natürlich von diesen Seiten unterstützt. Wir versuchen mit unseren psychischen Einschätzungen, versuchen wir, die Leute zu begreifen. Ja. Das ist aber wirklich schwierig, weil wir diese Welt gar nicht kennen. Gucken wir uns doch jetzt mal an, also Trump und Musk zusammen. Die sagen Dinge, wo wir den Kopf schütteln, wo wir Angst bekommen, aber sie verschieben damit ohne irgendeinen Aufwand, nur mit Sprache, rote Linien. Hätte jemand vor 10 Jahren gesagt, ich übernehme Grönland oder den Panama-Kanal oder geschweige denn Kanada als zusätzlicher amerikanischer Staat, das wäre ja gar nicht denkbar gewesen. Ja. Das wäre ja unfassbar für alle. Der größte Skandal wäre abgeführt worden. Ja. Heute ist es möglich. Das heißt, die Grenzen des Sagbaren haben sich total verschoben.
Aber was ist dein Eindruck, wo extrem Reiche an der Macht sind? Welches Rollenverständnis haben die vom Staat?
Musk, Bezos, die anderen, die haben das Verständnis, dass der Staat dazu da ist, sozusagen den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Ja, und deshalb sehen die sich jetzt auch nicht als Opportunisten, sondern die sagen, okay, die Dinge haben sich verändert, also muss ich es adaptieren.
Okay.
Es macht, Zuckerberg kann sagen, ich kann meine Strategie, die sehr stark durch Europa und andere Länder getrieben worden ist, denen er entgegengekommen ist, um keine Sanktionen zu bezahlen, ja, der ist jetzt nicht umgefallen. Für uns sieht es so aus. Natürlich ist es auch, jetzt sagen wir mal, ein anspruchsvoller, ethischer, charaktervoller Mann sagt, ja, ich gehe einen solchen Weg nicht mit.
Mhm.
Ja. Ich verkaufe mein Unternehmen oder ich mache es ganz anders. Das sind ja auch Möglichkeiten.
Eben.
Ja. Aber er will weiter seine Ziele zu erreichen und das heißt natürlich weiter eine dominierende Plattform zu sein. Aber was er verkauft, ist ja eine neue Welt, Meta. Er möchte, dass es ein zweites, drittes Universum gibt, neben unserer irdischen Geschichte eben auch eine virtuelle. Also die Ziele, die die haben, sind Transhumanismus, Lebensverlängerung, Beseitigung von Krankheiten. Also die Ziele sind im Endeffekt, die klingen für uns wie Science Fiction, aber sie sind auch totale Treiber der Veränderung.
Du, aber weißt du, wonach das für mich trotzdem auch klingt? Das klingt auch irgendwie größenwahnsinnig. Oder brauchen wir das für Veränderung?
Nein, in der Paradoxie liegt die Energie. Es ist größenwahnsinnig. Ja, es ist arrogant, ja, es ist überheblich, aber gleichzeitig rekrutieren die in sich selbst und bei anderen eine unfassbare Energie, die dazu geführt hat, dass, da muss man ja sagen, dass diese Google, Meta, Amazon eigenständig außerhalb des Staates Plattformen geschaffen haben, auf denen wir leben. Ja, also, und das ist ja, hat nicht der Staat gemacht. Das heißt, für die ist der Staat am Ende auch nur ein Instrumentarium.
Ja, und ist das nicht vielleicht gefährlich für eine Demokratie? Weil damit einhergeht ja jetzt zum Beispiel gerade im Fall von Zuckerberg und Meta, dass er sowas wie die Faktenchecker abschaffen will. Er sagt im Sinne der Meinungsfreiheit, aber die Gefahr besteht jetzt, dass da wieder jeder das behaupten kann, was er will.
Ja, aber tut ja sowieso jeder. Ja, das ist ja nicht neu. Fake News war aus der letzten Amtsperiode. Aber Fake News gibt's seit Platon und Aristoteles. Also ich denke, ich weiß auch nicht, oder Caesar. Ja, Caesar war auch ein Oligarch.
Aber das macht es ja nicht unbedingt richtig, wenn jetzt Superreiche sozusagen mitregieren.
Nee, aber es ist überhaupt keine Entschuldigung, aber es verbessert unsere Möglichkeiten. Das ist moralisch eine andere Frage. Die Frage ist, was eine Demokratie will. Was die Leute da machen, wenn sie nicht jetzt das oberste Gericht aushebeln. Ja, die Demokratie wird getragen von Rechtssicherheit. Das ist das Nonplusultra, worauf man sich verlassen kann. Wenn Trump da jetzt dran geht und die anderen, ja, dann ist es wirklich eine Oligarchie und dann wird's bedenklich.
NDR 2 Spezial. Musk, Zuckerberg und Co. Wie ticken Superreiche?
Es gibt immer mehr Millionäre und Milliardäre auf der Welt. Das zeigt eine neue Studie von Oxfam. Und es gibt auch immer mehr arme Menschen. Auf diese Nachricht hin haben einige Politiker hier in Deutschland wieder gefordert, dass die Reichen höher besteuert werden müssen. Das Geld kann man dann zum Beispiel in die Entwicklungshilfe stecken, sagen sie, oder in den Klimaschutz, also ins Gemeinwohl. Thomas, du hast mehrere Bücher geschrieben zum Thema Reichtum und Vermögen. Über die Vermögenssteuer reden wir auch gleich. Es gibt aber natürlich reiche Menschen, die sich ohnehin engagieren und Gutes tun. Hast du Beispiele?
Es gibt kaum eine der reichen Familien, die bekannt sind aus dem Manager-Magazin, sage ich mal.
Ja.
Ja, die nicht eine eigene Stiftung haben, Verein haben, Bertelsmann, Otto etc. Die über ihre Steuer, über ihre Unternehmen und so weiter hinaus sich alle irgendwie engagieren. Mhm. Also das ist durchaus vorbildlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die geben ja nur so und so viel Prozent, können die nicht mehr geben. Ja, das möchte ich in der Demokratie nicht entscheiden. Es gibt aber auch Leute, ja, weiß ich prozentual, kann ich nicht sagen, die aber in der Minderheit sind, die sich einfach nur um sich selber kümmern, denen die anderen vollkommen egal sind. Und es gibt anderen, die auch das sozusagen marketingmäßig betreiben.
Okay.
Es gibt verschiedene Attitüden. Aber da Deutschland und die Vermögenden, da wir ja eine familienunternehmerische Gesellschaft sind, 90% unserer Unternehmen sind Familienunternehmen, sind wir doch näher bei den Menschen als in anderen Ländern. Und Konzerne, die Top-Management gesteuert sind, da spielt der Mensch und die Philanthropie jetzt natürlich eine geringere Rolle. Da würde ich sagen, ist es eher marketing- und kommunikationsorientiert.
Es gibt in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr, die ist ausgesetzt. Viele fordern das aber immer wieder. Was glaubst du, würde passieren? Die wird eingeführt. Wandern dann die reichen Deutschen ab?
Also die reichen Deutschen wandern auf keinen Fall ab. Aber es wird einige geben, die weggehen. Aber da geht's nicht so sehr um die Vermögenssteuer, sondern es geht darum, dass die Steuer so gerecht ist, dass die, die ihr Geld investieren für Forschung, für KI etc., nicht darunter leiden. Und das muss eine Steuergerechtigkeit auch herstellen. Deshalb sage ich immer etwas platt jetzt, wenn Leute die Kohle nur für sich selber ausgeben, der reine Luxus, dann ist das zwar ihre Sache, aber wir leben ja in einer Volksgemeinschaft, deshalb sollte man das sehr hoch besteuern. Wenn Leute aber, weiß ich nicht, 1 Million Arbeitsplätze geschaffen haben und so weiter und ständig für die Volkswirtschaft, für die Medizin, für die Arzneimittelindustrie und so weiter, für unsere Lebensverlängerung sich einsetzen, dann muss das auch verrechnet werden.
Vielleicht zum Schluss. Wie wichtig sind Superreiche für unsere Gesellschaft?
Also ich würde sagen, wie wichtig sind super Unternehmerinnen und Unternehmer, wie wichtig sind super Kreative für unsere Gesellschaft? Und da sage ich existenziell. Ja, jetzt superreich, für diese Klientel ist Reichtum, der ist nun mal irgendwie da. Die meisten haben ja bitte auch selbst erarbeitet in den letzten Jahrzehnten. Also der Teil der Erben ist gering. Wir tun immer so, als seien die meisten superreiche Kinder von Reichen. Nee, im Gegenteil. Die Generation, die superreich geworden ist, meistens ist bei der nächsten Generation dann schon eine Verflachung sichtbar oder ein Gesamtaufbrauch. Also da plädiere ich auch dafür, dass bei uns die Hochvermögenden, nenne ich sie mal, auch viel stärker in Erscheinung treten. Die verstecken sich ja alle. Kann ich auch verstehen, weil sie bei uns dann gejagt werden. Solche Leute, die immer mal wieder aufgetreten sind, die haben es ja bei uns nicht leicht. Ja, die werden nicht als Vorbilder genutzt. Und da sollte sich die Gesellschaft vielleicht mal entspannen. Man sollte genauer hingucken, wer was macht und für wen es gut ist und nicht immer sofort sozusagen die Selbstbereicherung unterstellen, die ohne Zweifel, weiß ich nicht, bei 20-30% auch vorhanden ist. Und deshalb glaube ich auch, dass Steuerklarheit, Steuergerechtigkeit extrem wichtig ist.
Das heißt, ein faireres Steuersystem als das, was wir hier haben, was auch Reiche nochmal zusätzlich belastet, in Anführungsstrichen, verstehe ich dich da richtig, würde auch für den Erhalt, den Zusammenhalt, sage ich jetzt mal, in unserer Gesellschaft, für unsere Demokratie wichtig sein?
Ja, ein intelligentes Steuersystem. Mhm. Was sieht, was macht der eine und dementsprechend dann auch Steuersätze individualistisch festlegt. Ich sage, in 10 Jahren, wenn die Datensicherheit sich verändert, wenn die KI weiter übernimmt, wird der Geldfluss, der Vermögens- und Besitzstand absolut transparent sein. Was natürlich vielen auch nicht gefällt. Aber es wird so kommen.
Also wenn wir Steuerlöcher erfolgreich stopfen können, dann leben wir vielleicht in einer etwas faireren Gesellschaft. Thomas Druyen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die vielen spannenden Einblicke.
Ich danke dir, Jessica. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ebenso. Danke euch auch fürs Zuhören. Nachhören geht auch auf ndr2.de. Ich bin Jessica Liedtke. Tschüss.